Es ist eigentlich eine peinliche Geschichte über Schwermut, über Depressionen zu sprechen. Ganz allgemein kann man das ganz gut, so am grünen Tisch. Aber wenn es denn einen selbst betrifft oder Menschen, die man lieb hat. Über jeden Kopfschmerz kann man reden. Manchmal ist es so, wenn Leute morgens hier ankommen, oh, mir geht's heute schlecht, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, ich habe eine Grippe, die ich nicht loswerde. Also darüber wird geredet lang und breit und manchmal denkt man oben auch im Kirchencafé, man wäre bei Frau Dr. Teschner im Wartezimmer. Weil wir uns alle so viel über unsere Krankheiten zu erzählen haben. Aber wehe, jemand bekommt es mit Schwermut zu tun, mit Depressionen, mit einer streikenden Seele. Und für mich ist hochinteressant, dass die Bibel da anders ist als wir. Dass sie sehr offen über Depressionen redet. Nicht einfach als Thema, thematisch, sondern indem sie uns aus dem Leben von Menschen erzählt, von Menschen der Bibel. Unter anderem hier von Elia. Elia mit einer streikenden Seele, großer Schwermut, Todessehnsucht. Man könnte sagen, mit einer tiefen Depression in der Wüste. Warum erzählt die Bibel uns diese Geschichte? Ich denke, aus drei Gründen. Der erste Grund ist, dass sie uns sagen will, auch Männer können depressiv werden. Das vermuten die meisten Männer gar nicht, dass sie depressiv werden könnten. Dass sie so schwermütig werden können, dass sie gelähmt sind und nichts mehr tun können. Und Männern wird ja von Kindesbeinen eingeredet, ihr seid die Starken. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben. Sagte meine Mutter auch immer, wenn eine Mathearbeit in der Schule zu schreiben war und ich Bauchschmerzen bekam. Bei Frauen sagt man, naja, die haben so viele hormonelle Revolutionen in ihrem Körper zu durchleben, das ist eigentlich ganz normal, dass eine Frau irgendwann mal in ihrem Leben zumindest so eine depressive Zeit hat und durchläuft, nach einer Schwangerschaft vielleicht, oder nach den Wechseljahren, oder in anderen schwierigen Lebens- und Ehe- und Familiensituationen. Aber diese Geschichte zeigt uns auch, Männer können depressiv werden. Das Zweite, was uns diese Geschichte zeigt, ist, auch Helden können müde werden. Elia war ein Held. Ein großer. Der war so groß, dass er neben Henoch der Einzige ist, der direkt von der Erde in den Himmel hinauffahren durfte. Das, was alle, die an Jesus Christus glauben, ja in der Zukunft noch erwarten dürfen, wenn Jesus dann wiederkommt und er seine Leute zu sich ruft und wir ihm entgegengerückt werden in die Luft, das haben Henoch und eben auch Elia am Ende ihres irdischen Lebens erlebt. Also er gehört zu den ganz wenigen, von denen wir wissen, dass sie schon jetzt im Himmel sind. Die anderen sind im Totenreich und warten auf die Auferweckung von den Toten. Auch Helden können müde werden. Und hinter Elia liegt so eine Heldentat. Er ist auf dem Berg aufgetreten gegen viele hundert Baalspriester. Und es ging darum, wer hat den richtigen Glauben. Und die Baalspriester haben geopfert und Elia hat geopfert. Einer gegen viele. Und dann betete Elia, nachdem er sein Opfer noch einmal mit Wasser richtig durchtränkt hatte, und betete, Herr, schick Feuer vom Himmel und nimm dieses Opfer an. Und das Wunder passierte und das Opfer wurde angenommen, während sich die Baalspriester mühten und mühten und mühten. Und ihr Opfer blieb ein Opfer ohne Feuer. Das Volk Gottes damals fiel auf sein Angesicht. Sie taten Buße und sie sagten, der Herr Jahwe ist unser Gott. Eine Heldentat. Alle jubelten ihm zu, alle wussten, er ist der Prophet des lebendigen Gottes. Auch Helden können müde werden. Und kurze Zeit später, nach dieser Heldentat, sehen wir Elia auf der Flucht und schließlich in der Wüste. Panik hatte ihn ergriffen, Angst. Und er wünscht sich das Ende seines Lebens herbei. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum die Bibel uns diese und andere ähnliche Geschichten erzählt von Männern Gottes. Auch Leute, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, bis an die Ohren voll sind des Heiligen Geistes, können depressiv werden. Und ich sage das allen, die immer wieder glauben, wenn die Seele krank ist, wäre der Heilige Geist aus ihrem Leben heraus. Das ist Unsinn. Das ist, ich drücke es mal fromm aus, Einflüsterung des Satans. Der Geist bezeugt sich nicht unserer Seele, sondern unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und unsere Welt der Gefühle und der Empfindungen ist kein Maßstab dafür, ob der Heilige Geist in uns ist oder nicht. Das sagen wir doch jedem Menschen, der sich bekehren möchte. Wir sagen ihm, achte doch nicht auf deine Gefühle, auf deine Empfindungen. Gefühle sind schwankend, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wir sind mal himmelhoch jaus und mal zu Tode betrübt. Der Geist Gottes bezeugt sich unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Und nicht in erster Linie unsere Seele. Und unser Geist hat dann die Aufgabe, unserer Seele zu sagen, wie gut Gott ist, dass er unsere Sünden vergibt. Dass er alle unsere Gebrechen heilt, dass er unser Leben vom Verderben erlöst und uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der Geist, der das Zeugnis des Heiligen Geistes hat, bezeugt sich dann unserer Seele und sagt, Gott ist gut. Übt Seelsorge an der eigenen Seele. Aber wenn du eine Depression hast, wenn du schwermütig bist, wenn deine Seele streikt, dann hat das nichts damit zu tun, ob der Heilige Geist in dir ist oder nicht. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du zu Jesus Herr sagst, ist der Heilige Geist in dir. Ob du depressiv bist oder nicht. Und wenn du zu Jesus nicht Herr sagst, wenn du die Botschaft von Jesus Christus, die Erlösungsbotschaft nicht angenommen hast für dich persönlich, dann ist der Heilige Geist nicht in dir, auch selbst wenn du fröhlich heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt. Dann ist Freude in dir, Jubel in dir, aber kein Heiliger Geist. Er kann nur in dir sein, wenn du Jesus als den Herrn deines Lebens angenommen hast. Also wir sehen an Elia auch Kinder Gottes. Auch vom Geist gesalbte Männer und Frauen, füge ich jetzt hinzu, können schwermütig und depressiv werden. Und unsere Depression steht nicht dagegen, dass wir Kinder Gottes sind. Was sind die Ursachen von Depressionen? Sie sind sehr vielfältig und ich kann sie heute in so einer kurzen Predigt überhaupt nicht ausführen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ursachen von Depressionen. Und wenn ich sie euch alle hier vorlegen würde, würdet ihr vielleicht nachher fragen, aber was war denn nun die Ursache bei meiner Schwermutsphase? Warum bin ich denn schwermütig geworden? Wir wollen einfach bei Elia bleiben. Es passiert sehr häufig, dass Menschen, die einen großen Erfolg hatten, schwermütig werden. Rein äußerlich gesehen sozusagen keinen Grund haben. Elia hat ja etwas von der Macht Gottes gespürt, die auf seiner Seite war. Und nun kommt diese schlechte Isabel da, diese Königin, und sagt, ich schwöre bei meinen Göttern nicht, ich werde dich morgen umbringen. Und dann kriegt er plötzlich Panik. Wenn sie ihm das einen Tag vorher gesagt hätte, da hätte er sich am Kopf gefasst, hätte er ihr vielleicht den Vogel gezeigt. Und hätte gesagt, ich glaube an einen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der der Allmächtige ist. Und was ist denn deine Macht gegen seine Allmacht? Es passiert häufig so ein depressiver Einbruch, wenn Menschen Erfolg gehabt haben. Wenn sie auf der Straße des Erfolges ein Stück marschiert sind und dann eine Bergspitze erreicht haben. Ich habe früher immer gedacht, dass Erfolg vielleicht die Ursache dafür ist, dass ein Mensch depressiv wird. Es gibt Leute, die deswegen auch jeden Erfolg meiden, weil sie meinen, sie könnten dann depressiv werden. Das ist nicht der eigentliche Grund. Der tiefere Grund dahinter ist, ein Mensch, der Erfolg hat, wird immer einsamer und hat immer weniger Leute, die sich um ihn kümmern. Wirklich um ihn kümmern. Bewunderer, das wissen wir, sind keine guten Seelsorger. Und Anhänger auch nicht. Sie verlieren also auf dem Weg des Erfolges ihre Gesprächspartner. Achten zu wenig darauf, dass sie im Team sind, in Kontakt sind, dass sie Seelsorger haben. Dass sie sich einmal aussprechen können. Und wir merken das bei Elia, dass er an einem Punkt dann sagt, ich komme gleich noch drauf zu sprechen, und ich alleine bin übrig geblieben. Dass er den Eindruck hat, alle Welt ist gegen ihn und er ist ganz alleine. Das war sein Empfinden. Also nicht der Erfolg letztendlich macht depressiv, sondern der Mangel an Kontakt, an Gespräch und an Seelsorge. Das macht depressiv. Aber das ist eine schleichende Geschichte und wir merken das ja nicht so, wie wenn man gesund ist und fröhlich durchs Leben läuft, dann denkt man auch nicht über Krebsvorsorge nach. Und so ähnlich ist das auch mit unseren Depressionen, wo manchmal die Warnlichter blinken. Das andere, was wir bei Elia feststellen, ist, dass sich diese Depression, diese Niedergeschlagenheit mit einer Angst paart. Das stelle ich häufig fest bei Menschen, die mit einer streitenden Seele zu tun haben. Da ist so ein Gefühl von Angst letztendlich unbegründet. Das wird irgendwo festgemacht. Aber wenn man nachguckt und nachfragt, stellt man fest, eigentlich ist es eine Angst vor der Angst. Und das löst oft so eine doppelte Geschichte aus. Es gibt einen Paniksturm, sagt man, in der Psychologie. Das heißt, da läuft jemand weg, so wie Elia das hier tut. Er fängt an zu rennen. Von Nord nach Süd, durch ganz Israel hindurch, bis Beersheba. Und dann noch in die Wüste, eine Tagesreise. Und es gibt andere, die erstarren in dieser Angst. Die Panikstarre und der Paniksturm. Das sind unterschiedliche Formen von Angst, die sich mit solchen schwermütigen, depressiven Phasen in unserem Leben paaren. Bei Elia drückt sich das im Paniksturm aus. Bei dir vielleicht in der Panikstarre. Und das andere, was noch auffällt, ist, dass da eine tiefe Todessehnsucht ist. Auch der Schlaf bei Elia ist eigentlich für ihn so eine Vorstufe des Sterbens. Man spricht ja manchmal auch vom Schlaf als von dem kleinen Bruder des Todes. Es ist also nicht der Schlaf, der erquickt, der aufbaut, der neue Kraft verleiht, sondern es ist einfach der Schlaf, wo Menschen sich zurückziehen und sagen, ich ziehe die Decke über den Kopf, ich will von dieser Welt, von meinem Leben überhaupt nichts mehr mitbekommen. Ich möchte am liebsten tot sein, sagt er ja auch. Herr, nimm meine Seele. Mach ein Ende mit meinem Leben. Und dann zerbricht plötzlich das Selbstwertgefühl in einem Menschen. Elia drückt das so aus, dass er sagt, ich bin auch nicht besser als alle meine Väter. Ob er das vorher geglaubt hat, dass er besser wäre als seine Väter? Ich glaube nicht. So in dem Augenblick, wo alles dunkel um ihn herum ist, sieht er auch sich selbst in dieser Dunkelheit. Da ist ein Perspektivwechsel in seinem Leben. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, dass man Dinge so und so betrachten kann. Es gibt ja dieses viel gerühmte Beispiel oder sehr bekannte Beispiel von dem halb leeren und halb vollen Glas. Man kann Dinge aus einer ganz bestimmten Perspektive angucken. Und ich denke, wenn man älter wird, dann sind zum Beispiel die Häuser, die man in jungen Jahren gebaut hat, plötzlich zu groß. Damals hat man sie als zu klein erlebt. Man guckt sich dasselbe Haus an. Und so ist es mit vielen anderen Dingen in unserem Leben, dass wir in bestimmten Zeiten Dinge sehr hoch schätzen und in anderen Zeiten sie ganz gering achten. Und das kann auch sehr schnell wechseln in unserem Leben. Und es ist ein Kennzeichen innerhalb einer Depression, dass also gerade was das Selbstwertgefühl angeht eines Menschen, er sich immer gering achtet. Er sich sozusagen nach unten zieht und drückt. Ich bin nicht mehr wert als meine Väter. Was hilft Gott hier dem Elia in dieser Geschichte. Mir fallen vier Dinge auf. Das erste, was Elia erlebt, ist vielleicht gar nicht bewusst, dass Gott ihm Zeit lässt. Ich glaube, dass Menschen mit einer streitenden Seele Zeit brauchen. Das ist auffällig im Neuen Testament. Zum Beispiel, dass wenn Jesus Wunder tut, körperliche Heilung, die passieren sofort. Und ich glaube, dass bis heute, weil Jesus derselbe ist, gestern und heute und morgen, körperliche Heilungen sofort passieren können. Ich habe das in meinem Leben erlebt. In vielen Fällen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt im Zusammenhang einer seelischen Krankheit. Und ich weiß das von vielen Kollegen. Es scheint so zu sein, dass wenn ein Mensch Probleme mit seiner Seele hat, schwermütig oder depressiv ist, Gott sich Zeit nimmt, was Heilung angeht. Weil Depressionen mit unserer Seele zu tun haben. Und das, was in vielen Jahren in unserer Seele negativ gewachsen ist und schließlich sich dann als Depression zeigt, das also Jahre gebraucht hat, und manchmal sogar Jahrzehnte, das braucht auch nicht Jahre und Jahrzehnte, aber es braucht Zeit, um wieder heil zu werden. Und Gott gibt seinem Elia diese Zeit. Er ist geduldig und barmherzig und von großer Güte. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass Gott dem Elia einen Boten schickt, einen Engel hier in dieser Geschichte. Weil Gott sehr genau weiß, dass die Menschen, die sonst den Elia umgeben, nicht die richtigen Boten sind in Sachen Depression. Wir meinen das oft als Familienmitglieder und als Freunde, dass wir einfach dann hingehen können und dem depressiven Menschen auf die Schultern klopfen können und sagen können, Mensch, stell dich doch nicht so an, nimm das Leben wieder in die Hand, greif zu und du wirst schon sehen, es geht weiter. Familienmitglieder und Freunde und manchmal auch die Gemeinde gehören mit zu diesem System, in dem ein Mensch natürlich aufgrund eigener Vorbelastung in der eigenen Seele depressiv wird. Und sie sind ganz schlecht als Boten Gottes in diesem Zusammenhang. Da muss schon ein Engel hier bei Elia vom Himmel kommen. Den Diener, den hat er weit weg gelassen. Mit dem konnte er nichts mehr anfangen, mit dem, der bis dahin sein Leben geteilt hat. Deswegen auch an Freunde und Bekannte und Familienmitglieder, lasst einem Menschen mit streitender Seele Zeit. Und bildet einfach so den Raum, den Schutzraum für ihn. Aber versteht das richtig, ihr seid keine Boten Gottes für diesen Menschen. Vielleicht für einen anderen. Vielleicht aus der Erfahrung, die ihr dort gemacht habt, in so einer Situation, will Gott euch später einmal gebrauchen als Boten bei einem anderen Menschen. Gott schickt seinen Engel, davon bin ich überzeugt. Nachdem er sich Zeit gelassen hat. Und ich glaube, dass dieser Engel im Neuen Testament einen Namen bekommen hat. Der über alle Namen ist Jesus Christus, dieser Bote Gottes, den er auf jeden Fall schickt. Und mich fasziniert das, wie dieser Engel, und ich glaube im Neuen Testament, wie Jesus mit solchen Menschen umgeht, die mit einer streitenden Seele durchs Leben laufen. Er rührt sie einfach an. Er schüttelt sie nicht. Er tritt ihnen nicht auf die Füße. Er hält ihnen keine Predigten, sondern er rührt sie einfach an. Und da sagt dieser Engel zu Elia, du Elia, steh auf und iss. Steh auf, das können wir vielleicht noch unterschreiben, oder endlich muss der doch aufstehen, der hat doch jetzt so lange geschlafen und nun wird es doch wieder Zeit, nun am Leben teilzunehmen und voll einzusteigen. So ist dieses Steh auf nicht gemeint. Und es geht darum, dass er aufsteht und isst und neue Kraft bekommt. Versteht ihr den Unterschied? Es geht nicht um aufzustehen, jetzt neu wieder die Arbeit anzupacken, die man liegen gelassen hat. Sondern es geht darum, aufzustehen, um zu tanken. An der Tankstelle Gottes. Das ist so wunderbar beschrieben in dieser Geschichte. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Geröstetes Brot und Wasser. Ganz einfach. Diese Mahlzeit zu seinem Haupt aufgestellt. in der Nähe seines Hauptes. Als er erwachte, sah er bei seinem Haupt geröstetes Brot. Da ist ihm auch etwas in die Nase gekrochen, an Duft, versteht ihr? Und er wusste sofort, ich bin jetzt hier nicht gerufen zu neuer Aktion, sondern gerufen zu essen und zu trinken und mich zu stärken. Denn du hast einen langen Weg vor dir, sagt der Engel im Auftrage Gottes. Geht's auch gleich beim Abendmahl drum. Steh auf und iss. Denn du hast einen langen Weg vor dir. Und Gott will dich stärken, Jesus will dich stärken durch Brot und durch den Kelch, Zeichen seiner Liebe, damit du stark wirst und dich auf den Weg machen kannst. Er gibt damit der Engel dem Elia eine neue Perspektive und er sagt, du wolltest von mir ein Todesmittel. Du wolltest sterben, aber ich gebe dir ein Lebensmittel, damit du lebst und losziehen kannst. 40 Tage und 40 Nächte konnte er plötzlich loslaufen. In Klammern gesagt, für Menschen mit streikender Seele ist es auch sehr gut, sich körperlich zu bewegen. Das weiß Gott. Ich weiß das meistens nicht. Ich betreibe Motorradsport, das wisst ihr. Aber das ist eine ganz große Hilfe, sich körperlich zu betätigen, wenn die Seele streikt. Weil es oft ein Missverhältnis gibt bei uns, modernen, zivilisierten Menschen, zwischen den Belastungen der Seele und den Belastungen des Körpers. Die stehen in einem Widerspruch. Und dann fängt die Seele irgendwann an zu streiken und sagt, ich muss die ganze Arbeit tun, sagt die Seele, in deinem Leben. Da kommen erst die Warnstreiks und nachher der Generalstreik. Der Körper funktioniert immer noch. Deswegen muss es da zu einem Ausgleich kommen. Also auch diese 40 Tage, Tag und Nacht unterwegs sein. Gott ist ja ein wunderbarer Psychologe. Und das Letzte, womit Gott ihm hilft, er sagt dem Elia, das kann mit dir nicht mehr so weitergehen. Denn der Anfang bei dir war der Anfang vom Ende. Und jetzt braucht es einen Schnitt. Und wir müssen miteinander überprüfen, was deine neuen Lebensaufgaben sind, Elia. Ich kenne dich. Und ich weiß, was du kannst und ich weiß auch, was du noch kannst. Ich weiß auch, dass du älter geworden bist. Ich weiß auch, dass dich das Leben mitgenommen hat. Und deswegen, Elia, brauchst du Entlastung. Salbe Elisa an deiner Stadt. Delegiere. Organisiere dein Leben neu. Und wir wissen, das hat Elia dann getan. Wie gesagt, das sind keine Ratschläge, die wir als Verwandte, Bekannte und Freunde einem Menschen geben können, aber die Gott hier seinem Elia gibt. Und die Jesus uns gibt, als unser Herr, der uns kennt und der uns liebt. Elia, so sagt es Jakobus im Neuen Testament, war ein schwacher Mensch wie wir. Und darum ist hier von ihm geschrieben. Und der Apostel Paulus sagt, in unserer Schwachheit ist Gott mächtig. Und deshalb rühme ich mich meiner Schwachheit. Und ich kann mir vorstellen, dass Elia sich später seiner Depression gerühmt hat. Seiner streikenden Seele. Und gesagt, da ist mir Gott so nahe gekommen. Ich dachte, er würde mit Feuer und mit Sturm und mit Erdbeben zu mir sprechen. So habe ich erwartet, dass Gott, wenn er denn redet, redet in meinem Leben durch große Katastrophen und Einbrüche. Aber Gott war im Säuseln des Windes, so hat es Elia erlebt. Und er war ihm nahe auf eine einzigartige Weise. Und wäre er nie depressiv gewesen, nie mit einer streikenden Seele durchs Leben gelaufen, nie schwermütig gewesen, er hätte diese tiefe Erfahrung mit dem lebendigen Gott nicht gemacht. Ich rühme mich nicht meiner Stärke, sondern meiner Schwachheit. Amen.